Implikationen und Auswirkungen einer Pandemie.
Herzlich willkommen zur 9. Folge unseres Podcasts Hashtag Corona Facetten, Implikationen, Auswirkungen einer Pandemie. Heute in dieser 9. Folge habe ich einen ganz besonderen Gast. Es ist Professor Dr. Axel Olaf Kern. Mein Name ist Björn Meyer und ich begrüße Professor Dr. Axel Olaf Kern, einen alten Bekannten und Freund von mir. Deshalb duzen wir uns auch in diesem Vortrag. Axel Kern ist seit 2004 Professor für Gesundheitsökonomie an der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Er ist inzwischen dort auch Studiendekan. Er hat Arbeitsschwerpunkte in Gesundheitsökonomie, Strategic Management und Strategic Marketing sowie in der Versicherungsökonomie. Er hat international viele Projekte im Gesundheitsbereich geleitet und da auch eine ausgewiesene Expertise. Über all diese Facetten habe ich mich in dieser Podcast-Folge mit Axel unterhalten.
Wann und in welcher Form hast du zum ersten Mal vom neuen Coronavirus und seinen Folgenerkrankungen gehört bzw. gelesen? Und wie hat sich im Laufe der Zeit deine Wahrnehmung dazu verändert?
Also erstmal vielen Dank, dass ich die Chance habe, hier mitzuwirken. Corona konkret muss irgendwann im Dezember gewesen sein. Ich erinnere mich noch, dass da ja die ersten Berichte kamen. Und das hat mich dann, naja, so wie das halt hier verlautbart wurde, auch wie der Gesundheitsminister das auch gesagt hat, so quasi ist weit weg. Und man hat das zunächst, also ich habe das dem auch zunächst nicht die dramatische Bedeutung zugemessen, wie sie sich später entwickelt hat. Allerdings so in der Zeit, das gestehe ich auch, in der Zeit so um Februar rum, habe ich dann tatsächlich bewusst größere Ansammlungen, wie zum Beispiel auch Fahrten nach Köln auf den Hauptbahnhof, da habe ich tatsächlich dann einen Umweg gemacht und habe auch teilweise so Termine gar nicht wahrgenommen, also gar nicht erst angenommen, um mich nicht gewissermaßen großen Menschenansammlungen auszusetzen. Das habe ich dann tatsächlich relativ früh so zumindest für mich so destilliert aus der gesamten Informationslage.
Wie an den Hochschulen Universitäten haben ja ziemlich schnell dazugelernt in der Zeit, würde ich mal sagen. Wie trifft es dich heute in deiner täglichen Arbeit, also diese Corona-Pandemie, sowohl organisatorisch als auch in der wissenschaftlichen Tätigkeit? Also forschst du in die Richtung oder ist es mehr die Anpassung der Lehr- und Lernsituation, die dich betrifft?
Also forschen ja, allerdings ist das natürlich mit dem Time-Lag verbunden, dass man zunächst mal erst die Lehre irgendwie sortiert bekommen muss. Und ich zudem ein berufsbegleitendes Masterstudiengang Management im Sozial- und Gesundheitswesen, da Studiendekan bin. Und das Problem bei der Geschichte ist natürlich, dass die wenige Präsenzzeit jetzt auch noch wegfällt. Und das ist natürlich, sagen wir mal, für den Studienfortschritt und den Studienerfolg schon ein erhebliches Hindernis, weil wir wissen ja zumindest aus ersten Untersuchungen, dass selbst wenn man uninteressiert in den Hörsaal reingeht, man mehr lernt, als wenn man zu Hause vor dem Computer die Vorlesung sich anhört, weil man eine andere Art von trotzdem von Konzentration auf das Thema hat. Und so ist natürlich auch eine Präsenzzeit in so einem berufsbegleitenden Masterprogramm schade, dass die gewissermaßen nicht stattfinden kann. Und da hoffe ich, ja, ich möchte nicht dramatisch sagen, dass ich drum bete, aber dass wir im Juli zumindest mit Abstandsregeln unsere Präsenz für Berufsbegleitstudierende dementsprechend hinbekommen. Das Zweite, was mich persönlich betrifft, und darauf zielt die Frage ja primär ab, ich komme aus der Chalk-and-Talk-Fraktion. Also ich liebe Kreide und Tafel. Da gibt es auch tolle Untersuchungen dazu, dass die Geschwindigkeit, weil ich spreche relativ schnell, ich muss mich auch hier letztendlich disziplinieren, mäßig schnell zu sprechen, dass die Geschwindigkeit des Vortrags im Gegensatz zu Folien deshalb moderiert wird, weil man natürlich öfter mal an die Tafel schreibt und Kreideabrieb auf der Tafel einbremst. PowerPoint-Folien schaffen meines Erachtens, da gibt es auch tatsächlich die Untersuchung dazu, die erhöhte Geschwindigkeit. Und das andere ist, dass für einen Mensch, der ja ein Jäger ist, ja, Auge und Ohr in die gleiche Richtung, ja, die PowerPoint-Folie ist irgendwie links oben, der Dozent, der Ton kommt aus einer anderen Ecke des Raums. Also das ist distracting. Da gibt es eine tolle Untersuchung vom MIT, die schon ein paar Jahre alt ist. Aber deswegen liebe ich eigentlich Kreide und Tafel und auch im Hörsaal zu sein, ist was anderes, als das online zu machen und meistens dann in so eine schwarze Kiste reinzusprechen. Zwar, da unten sind dann die Folien, aber man sieht niemanden. Ich weiß, wenn man nicht gesehen wird, was dann die Leute so nebenbei machen, also auch abgelenkt sind, sich auch leichter ablenken lassen. Und deshalb bin ich eigentlich unglücklich gewesen. Und jetzt möchte ich aber trotzdem dazu sagen und ergänzen, dass ich inzwischen das eigentlich liebe, weil ich kann abzweigen. Und zwar kann ich währenddessen zum Beispiel einen Link im Internet suchen, stelle ich den Studenten den Link dann in die Chat-Funktion rein und kann damit noch gewissermaßen das anreichern an Vielfalt und Vielgestaltigkeit, was man natürlich im Hörsaal in dem Moment nicht hat, wenn einem was durch den Kopf geht. Und deswegen mag ich inzwischen dieses Online-Vorlesen tatsächlich, weil es diese Eigenschaft liefert und sicher auch, so eine Vielgestaltigkeit, abwechslungsreich gewissermaßen ist im Verhältnis zu einem rein gesprochenen Vortrag in einer Vorlesung.
Also es ist eine neue und eine andere Art von Interaktion, die wir jetzt haben. Also was ich noch wahrnehme, ist, dass die Studierenden im Moment eher bereit sind, auch wieder Texte zu lesen, auch längere Texte, dass diese Kompetenz eigentlich wieder zurückkommt. Ist das bei dir ähnlich?
Da habe ich keinen, also ich bin nicht derjenige, der jetzt irgendwie Texte verteilt und Textarbeit gewissermaßen macht. Ja, also deswegen in der Hinsicht würde ich sagen, bin ich klassisch vorlesungsorientiert. Und es da vielleicht eher, was manche bedauern mögen, Einbahnstraße, aber zumindest in einem Seminar, also International Comparison of Healthcare Systems, was auf englische Sprache stattfindet, da haben wir das tatsächlich. Und da sehe ich auch, dass die Studenten selbst arbeiten und auch das Material hinreichend ausgiebig studieren und auch darauf sich beziehen. In meinen anderen Veranstaltungen habe ich da, weil die weniger textbasiert sind, kann ich momentan keine Einschätzung geben.
Kommen wir mal zu Fragen zum Gesundheitssystem. Glaubst du, das deutsche System hat sich jetzt in der Krise bewährt oder haben wir ein Stück weit auch Glück gehabt, dass es bisher so gut gelaufen ist in dieser Krise für uns in Deutschland?
Also um die Corona-Maßnahmen, ist immer schwierig, weil wir sind ja nicht in so einer Laborsituation wie in der Chemie oder in der Physik, dass wir da irgendwie dann noch ein zweites Glas haben. Da können wir den Versuch nochmal ansetzen und gucken, wie es gewesen wäre, wenn wir kein Lockdown oder Shutdown irgendwie gemacht hätten mit all den damit verbundenen, auch nicht monetären Kosten, also häusliche Gewalt. Also ich brauche gar nicht davon anfangen, weiß jeder inzwischen. Oder auch, dass Kinder nicht zur Schule zurückkommen, dass es natürlich auch ein Lernqualitätsverlust ist, dass man, aber dass wir, wenn die Maßnahmen gegriffen haben, dass natürlich das deutsche Gesundheitswesen, wie jeder beobachten kann, ja, die Reservekapazitäten sind inzwischen da aufgebaut. Die hätte man alle schon gar nicht gebraucht. Also es hatten die akut vorhandenen Kapazitäten hätten ausgereicht. Das kann man natürlich nicht wissen. Deshalb das deutsche Gesundheitssystem, trotz dass es immer viel gescholten wird als privatisiert und die Privatisierung, dass es ein sehr gutes Ergebnis letztendlich geliefert hat. Und natürlich kann man immer alles verbessern. Das japanische Kaizen lehrt uns das, dass man sagen kann, war gut, aber wir können es auf jeden Fall besser machen. Deshalb mit einem Blick zurück, also 2012 war ja die Pandemie schon, das war irgendwie, ich glaube im Januar 2013 sogar Bundestagsdrucksache, die ich mir intensiv angeschaut habe, da stand, was at risk ist. Ja? Und da muss man sagen, jetzt mal das Gesundheitssystem nicht primär, aber die Verantwortung in der Politik, diese erarbeiteten Ergebnisse ernst zu nehmen und tatsächlich dann auch im Gesundheitswesen umzusetzen, Reservekapazitäten vorzuhalten, das würde ich jetzt fast sagen, dass fast sträflich vernachlässigt wurde und das uns eine Lehre sein sollte für die Zukunft. Also ich habe kürzlich wiederum eine Abschlussarbeit betreut zu Katastrophenmedizin und da muss man schon sagen, dass die Frage der Verschlankung des Angebots in der Gesundheitsversorgung für gute Zeiten, wenn nichts Außergewöhnliches passiert, dass das natürlich schon eine relative Gefahr darstellt. Ich vergleiche das immer, ich wohne hier am Bodensee, wenn eine Bodenseefähre unterginge, Das sagen zwar viele, ja, das ließe sich auf die Krankenhäuser verteilen, aber lassen wir nochmal den ICE Konrad Wilhelm Röntgen ins Gedächtnis rufen. Wenn da plötzlich 400, also ein vollbesetzte ICE hat ungefähr 400 Passagiere, wenn davon 350 medizinische Versorgung bedürfen, dann wird es auf jeden Fall kritisch. Und ich spreche jetzt nicht über die Krankenhauskapazitäten, sondern überhaupt über Transportkapazität. Und da sind wir eigentlich auch dann bei einem weiterführenden Thema. Ja, also wie kann zukünftig bei weniger Menschen, und ich spreche jetzt noch nicht mal von Fachkräften, auch der Transport in Krankenhäuser, auch die Wegezeit, ja, wenn man das Bertelsmann-Gutachten sich anschaut, wie die Zahl der Krankenhäuser auf 600 und, weiß ich nicht, 30 reduziert werden soll, dann muss man natürlich auch die Kapazität haben und dafür Sorge tragen, dass die Leute rechtzeitig da sind. Wenn aber niemand mehr einen Krankenwagen fahren kann und es noch keine selbstfahrenden Krankenwagen gibt, dann bedeutet das natürlich einen anderen Engpass. Und das darf man nicht außer Acht lassen. Also deshalb die Kapazitätsfrage für Situationen, die einen großen Anfall von zu versorgenden Menschen, wir sprechen jetzt noch nicht mal von militärischem Thema, das sollte man auf jeden Fall perspektivisch besser beachten. Und dazu muss man natürlich dann auch bereit sein, Ressourcen, sprich finanzielle Mittel im Gesundheitswesen bereitzustellen, dass die Reservekapazität ausreichend ist. Man kann natürlich...
Ich glaube, das ist ja auch ein Punkt, den wir in der Vorlesung nochmal diskutieren werden. Reservekapazitäten und so weiter. Man hört so ein bisschen die Botschaft, aber der Glaube, dass es wirklich getan wird, der fehlt mir insgesamt. Oder bist du da optimistischer?
Ich glaube, das ist wie jeder von uns natürlich nicht für alle Eventualfälle immer quasi noch ein Backup hat. Ja? Also ich meine, wir spekulieren natürlich drauf. Das ist auch ein Teil dessen, dass es Wohlfahrt und Wohlstand bedeutet. Deswegen auch die Auslagerung von Herstellung von Arzneimitteln, dass die nicht unmittelbar da sind. Davon haben wir einen Wohlfahrtsgewinn. Wir haben auch natürlich einen Wohlfahrtsexport in die Länder, dass die dort arbeiten und Geld verdienen mit dem, was dann von uns abfließt, von dem Wohlstand, der hier produziert wird. Aber das birgt natürlich das Risiko, wenn so ein Container auf hoher See irgendwann mal verloren geht, dann haben wir dann genug Reserve, also haben wir das auf Lager oder entstehen dann Knappheiten. Und da entscheiden wir uns auch immer, da sind wir Wirtschaftswissenschaftler und sagen, na gut, das Risiko gehen wir ein, das ist kalkulierbar, aber natürlich, wenn es dann eintritt, dann zahlen ein paar Leute privat gleichsam den Preis dafür, dass die Gesellschaft zuvor diese Ressourcen eben anders vergeben hat. An der Stelle nur die Frage Brandbetten, also Brandverletzte. Deswegen Nutzen-Kostenanalyse. Gerade in New York war das lange ein Thema, also lang ist es her, ich glaube seit 20, 25 Jahren. Wenn man so und so viel Brandbetten für die Stadt New York vorhält, ich sage jetzt mal salopp 50, und es kommen aber 51 Patienten, die der Versorgung in einem Spezialbrandbett bedürfen, der 51. der dann nicht versorgt werden kann, nehmen wir mal an, der würde sterben, der bezahlt quasi mit seinem Leben den Preis, dass die Gesellschaft eben nicht 51 Brandbetten als Kapazität vorgehalten hat. Und diesen Trade-off, den haben wir natürlich immer.
Nochmal zu dem Pandemieplan und auch zu den Ideen oder den Dingen, die dort angedacht waren. Eine Achillesferse ist ja auch so ein bisschen dieses Thema öffentliche Gesundheitsversorgung, also Organisation von Gesundheitsämtern und auch wie die Institute, also das Robert-Koch-Institut, in dieser Krise agieren. Wie beurteilst du das oder welche Entwicklungen sollte man denn da anstoßen für die Zukunft?
Das ist mit großer Sicherheit so ein ähnliches wie ein Kapazitätsthema. Also bislang, bis dass die Krise nicht so einschlug, war die Versorgung durch die Gesundheitsämter und auch die Arbeit des Robert-Koch-Instituts eigentlich nicht, dass irgendjemand das aufgefallen wäre, dass es unzureichend gewesen wäre. Jetzt merkt man, da könnte man Kapazitäten aufbauen. Jetzt ja die jüngste Warnung, diese Legionellen, ja, also deswegen, da sind die Gesundheitsämter natürlich schon, das Robert-Koch-Institut hat jetzt gewarnt, aber das ist auch was in jedem Gesundheitsamt, hier beispielsweise, also was ich beobachten kann und den Leiter sehr gut kenne, des Gesundheitsamts in dem Landkreis in Ravensburg. Also das wird schon beachtet und daran gearbeitet. Natürlich auch die gesamte Aufsicht über Hygiene, über Krankenhäuser und Ähnliches. klar, das ist auch da an der Stelle, würde man sagen, ja, man könnte das engmaschiger machen. Natürlich bleibt ein gewisses Risiko immer. Und deswegen ist eine gewisse Form von Aufstockung auch der Gesundheitsamtskapazitäten und auch sicher der Kapazitäten im Robert-Koch-Institut gleichgerichtet wie Versorgungskapazität in ambulanten stationären Einrichtungen sicher eine Frage.
Würdest du sagen, es gibt insgesamt auch so international so Lessons learned für die Gesundheitsversorgung bis hin zur WHO oder wie beurteilst du das?
Also ich war ja mal stellvertretender Direktor des Instituts für Gesundheitssystemforschung in Kiel und wir waren WHO Collaborating Center for Public Health Research and Development. Und ich habe da die WHO stets als äußerst innovativ wahrgenommen und muss gestehen, dass mir über die verzerrte Finanzierung, die ich zumindest auch, ich kann es nur den Medien entnehmen momentan, also ich habe keine intimere Kenntnis, dass es natürlich dann schon entgegen der, sagen wir mal, landläufigen Annahme, der ich auch unterliege, ja, das ist so ähnlich wie alle, die denken, dass ein Arzt, der promoviert ist, auch in dem Thema promoviert sein muss, indem er zum Beispiel Facharzt ist. Aber das muss ja gar nicht so sein. Also deswegen, und so ist mir natürlich auch nicht klar gewesen, dass die WHO inzwischen nicht von staatlichen, ja, also von Staaten insgesamt irgendwie finanziert wird. Also dieser Anteil der Privatfinanzierung und des damit zumindest möglichen Einflusses anderer Interessen, der war mir so zumindest bis dahin nicht präsent. Und das halte ich zumindest für ein schwieriges Moment, weil man bei der Finanzierung trotzdem latent unterstellen kann, dass natürlich jemand, der Geld gibt, zumindest in gewisser Art und Weise ein Interesse oder eine Vorstellung dran hat, wie zum Beispiel auch, sagen wir mal, dass nicht mal Ergebnisse manipuliert werden, darüber sprechen wir nicht, sondern dass zumindest bestimmte Ausrichtungen auf bestimmte Themen stärker konzentriert werden, die möglicherweise aber nicht das Interesse der Gesamtweltgesundheitsbevölkerung dann irgendwie betreffen muss. Und da sehe ich schon zumindest auch einen Klärungsbedarf, natürlich auch in der Zahlungsmoral der Länder. Also wenn ich weiß, dass, also jetzt aus den Medien, dass die USA eigentlich der größte Staatsfinanzier noch waren und alle anderen Länder, ich frage mich, deren Anteile dann dementsprechend sind, entweder an Wirtschaftskraft oder an Bevölkerungszahl, die das dann da finanzieren, dann muss man sicher über die Basis von so einer Institution auch nachdenken, ja.
Ich weiß, dass du jemand bist, dem die individuelle Freiheit auch sehr wichtig ist und der sie für sehr relevant hält. Und wenn du jetzt so man kann ja fast schon rückblickend sagen, diese Einschränkung der individuellen Freiheit und auch der Freiheit des Wirtschaftens in den letzten 3 Monaten siehst, zum Schutz gegen diese Epidemie, war das angemessen oder hättest du dir andere Maßnahmen gewünscht oder wie würdest du das bewerten? Weniger unter dem Gesichtspunkt hinterher ist man immer schlauer, sondern so insgesamt die Wahrnehmung.
Klar. Also mein erstes mit dem Lockdown, und es ist ja der Punkt gewesen und auch bis heute ist es ja ein unsichtbarer Gegner, ein unsichtbarer Feind und man weiß auch gar nicht, wie gravierend die Folgen daraus sind. Also von den Fällen, die ich kenne, es selbst, also bei Nicht-Risikogruppen, ist die Leistungsfähigkeit tatsächlich gemindert. Später selbst 8 und 10 Wochen nach der akut abgeebbten Krankheitsepisode. Und deswegen ist natürlich da so, wie ernst oder wie gefährlich ist das gesamte Geschehen gewesen. Das konnte niemand wissen. Also deswegen der Lockdown zu dem Zeitpunkt damals, mit den Informationen zu dem Zeitpunkt, wird wahrscheinlich kaum jemand sagen, dass er das bezweifelt. Und da gehöre ich auch dazu, sage ich. Klar, also wenn Not am Mann ist, muss man das machen. Allerdings habe ich da schon gesagt, 4 bis 6 Wochen hält es die Wirtschaft aus. Und da ist mir ganz wichtig, und das werde ich auch auf alle Fälle nochmal unterstreichen, Wirtschaft ist nicht irgendwas, was getrennt irgendwie böse Unternehmen machen, sondern Wirtschaft ist allein dazu da, um die Güter und Dienstleistungen herzustellen, damit die Menschen ihre Bedürfnisse befriedigen können. Und deswegen immer so zu tun, die Wirtschaft hat ein Interesse dran. Die Wirtschaft sind wir. Wir sind die Wirtschaft. Ja? Durch das, dass wir auch uns beteiligen mit unseren Fähigkeiten und Fertigkeiten in der arbeitsteiligen Wirtschaft. Und deswegen, da lebt das alles davon. Und man sieht jetzt, der Wohlstand, der gemindert ist. Wir können nicht in anderes Land Urlaub machen. Also wir können gewissermaßen keine Umwelt nutzen, indem wir irgendwo hinfahren. Wir haben andere Einschränkungen, dass Güter und Dienstleistungen nicht mehr hergestellt sind. Da mag man zwar sagen, ja, das brauche ich nicht. Also man ist automatisch, fällt man drauf zurück, auf was ist tatsächlich wesentlich. Und wir sind ja auch mit der Corona-Krise noch glücklich gewesen, dass es in sonniges Wetter fiel und dass es warm war. Hätten wir das mal gehabt im November und es wird kalt und dunkel und man muss heizen und man braucht Strom, Wasser, Gas. Dann sieht die Situation anders aus. Aber, und das ist mir wichtig, ist natürlich immer die Frage, was sind die Folgekosten und eben auch, wie vorher angemerkt, die nicht monetären, aus so einem Stillstand von einem Moment auf den anderen. Und es hat ja schon ein Kollege hier, ich glaube vom IFO-Institut war oder vom ZDW, hat ja schon darauf hingewiesen, das ist halt eine Vollbremsung und zwar sowohl Nachfrage als auch angebotsseitig und das kennen wir halt überhaupt nicht. Und ich vergleiche das immer mit einem Einschlag eines Meteoriten auf der Erde. Die Erschütterung haben wir jetzt gespürt, aber die aufgewirbelte Aschewolke, die verdunkelt die Sonne jetzt zunehmend und das ist für uns noch völlig unkalkulierbar, was da dran hängt. Und deswegen ist auch natürlich die Frage, inwieweit wir dann das Thema Automobil, ja, Mehrwertsteuerreduktion, inwieweit wir überhaupt unsere Bedürfnisse dann auf das Maß wieder zurück, das Niveau wieder erreichen können, wie wir das hatten, weil die Aussichten sind auf jeden Fall sehr trübe, was man jetzt auch seit den letzten 2-3 Tagen fast wieder allen Medien entnehmen kann, Konjunkturprognosen ähnliches, also mindestens, da war ja auch die Umfrage irgendwie, gerade als der Kollege vom ZEW, da war ja dann irgendwie, was die Leute schätzen und die lagen alle irgendwie ganz gut bei 7-10% und das scheint sich abzuzeichnen, aber das ist natürlich aus dem Vollbetrieb 10% weniger. Und es ist ja wie ein Dominoeffekt, das ist ja dann nicht irgendwie, dass es dann im Oktober 10% weniger und nächstes Jahr im März ist es wieder 10% oder dann wieder auf dem Niveau von heute, sondern das sind ja auch Fernwirkungen internationaler Art. Ja? Also deswegen da auch noch angemerkt, ich habe eine Kooperation mit der Maseno-Universität in Kenia, im Westen Kenias am Viktoriasee. Dort herrscht blanker Hunger, weil dort kommt nichts mehr von uns an. Also da fließt kein Wohlstand dahin ab. Und was das aber dann wiederum bedeutet für Stabilität, also geostrategische Situation, wie solche Länder dann durch diese Krise kommen, wenn die Leute hungern, ob das dann Aufstände gibt oder ähnliches. Also das sind Rückwirkungen, die wir jetzt nicht apokalyptisch, aber die wir zumindest bedenken sollten.
Was glaubst du, wo stehen wir in 2 Jahren? Was wird sich verändert haben durch die Corona-Pandemie?
Also bezogen auf das Gesundheitswesen würde ich sagen, dass die Frage, wie ist man vorbereitet oder wie bereitet man sich vor auf solche Großschadenereignisse, auf solche, da wird auf jeden Fall was geschehen sein. Ansonsten hat unser System, also unser Gesundheitssystem mit den Menschen und ihrer Qualifikation auf jeden Fall, ja, sagen ja alle, das ist sehr gute Arbeit geleistet, weil auch beatmen kann ja nicht jeder. Ja, also deswegen, wenn man sich das mal anschaut, beatmen sowohl die Krankenschwester als der Arzt, die da, das ist ja nicht irgendwie, da steckt man ja nicht mal irgendwie einen Schlauch rein und pumpen ein bisschen, sondern das muss man können. Das ist sehr filigranes Wissen. Und da würde ich sagen, auch hinsichtlich der Ausstattung mit Personal im Gesundheitswesen, werden wir in 2 Jahren natürlich nicht viel besser dastehen, aber es wird uns auf jeden Fall anhalten, weil wir haben einen Vorlauf, also bei Krankenschwestern und bei Ärzten, aber ja dann, also gerade jetzt kommt ja raus, dass der Hausarzt, dass man studieren kann, dann als Hausarzt auch mit einem nicht 1,0er oder 0,5er Abitur. Aber der Vorlauf, bis dass jemand dann als Hausarzt arbeitet, dauert ja 10 Jahre. Also selbst wenn wir jetzt das beginnen, deswegen die Frage auf 2 Jahre, bis in 2 Jahren würde ich nicht mal annehmen, dass es so grundlegende Veränderungen geben wird, weil der Prozess einfach länger andauert. Aber wir für die Maßnahmen, die zu ergreifen sind, auf jeden Fall sicher uns besser bewusst sind, woran es hängt.
Und was glaubst du, wie werden wir an den Universitäten und Hochschulen weitermachen? Werden wir mehr Digitalisierung erleben oder kehren wir irgendwann spätestens nächstes Jahr im Frühjahr für alle Veranstaltungen in den Hörsaal zurück?
Nee, das glaube ich nicht. Also ich habe ja auch schon bekannt, dass es mir inzwischen sogar Freude und Spaß bereitet, online vorzulesen oder Online-Veranstaltungen zu machen. Ich denke aber, dass gerade der persönliche Austausch, persönliche Begegnung, so wie ich immer sage bei meinen Studenten, Management, kann man halt nicht im Lehrbuch und am Computer lernen. Da muss man mit anderen Menschen Gespräche führen, Problemlösungsstrategie in der Gruppe, also wie man bei Assessment Centern auch erst sieht, wie Leute zusammenarbeiten, dieses Zusammenwirken. Deswegen wird es auch Not tun, dass wir uns da auch für die Präsenz Konzepte überlegen, dass man Teile, sicher mal irgendwie eine Veranstaltung, eine Serie, kann man sich mal, was rein Wissenserwerb ist, aber das zu verarbeiten, das ist ja verdauen, ja, wie man das auch bei Nahrung ist, ja, Wissen verdauen, das kann man nicht alleine. Und wir wissen auch, spazieren gehen kann man alleine machen oder Bewegung. Wenn man es zu zweit macht, ist es besser. Und wenn man dabei sich auch noch mit jemandem austauscht, dann kommen sogar tatsächlich wertvolle neue Gedanken. Und da kann ich nur immer zitieren Helmut Kohl und Gorbatschow. Helmut Kohl hat es tatsächlich, glaube ich, strategisch gemacht, dass er die Spaziergänge gemacht hat, ja, dass die gemeinsam spazieren waren. Und dieser Austausch und den, das ist auch akademische Bildung, ja, also so wie man sich eine Hochschule vorstellt, dass man sich tatsächlich da auch begegnet, durchaus auch streitet und das aber von Angesicht zu Angesicht. Wir wissen das bei E-Mails, sonst die Diskussion im Internet, diese Konnotation, der Kontext, die Kontextabhängigkeit, das kann man dort nicht liefern. Da gibt es viel zu viele Missverständnisse. Wenn man ja bei jemandem in einer Veranstaltung gegenüber sitzt, dann hat man ganz andere Qualität an Diskussion im Vergleich zu dem, was man im Internet macht. Aber abschließend, ich bin alt, die Zeit wird sich ändern. Also, dass wir heutzutage online sowas machen, das hätte unsere Eltern und unsere Großeltern hätten sich das nie vorstellen können. Genauso wenig, wie man sich vorstellen konnte, dass man zum Mond fliegt oder dass man jetzt mal auf so eine Raumstation und wieder zurückkommt. Deswegen bin ich auch da überzeugt davon, dass mein Erfahrungsset kaum ausreicht, mir vorzustellen, wie es denn in Zukunft ist. Und da freue ich mich immer über so Zukunftsromanschreiber, die eine viel genialere Idee haben, wie das in Zukunft aussehen wird. Und ich glaube, auch Hochschule wird sich in der Hinsicht verändern. Ich bleibe trotzdem mit der hoffnungsfroh, dass wir uns im Hörsaal oder in Seminarräumen doch mitunter treffen. Letzte Anmerkung, für Erstsemester ist es enorm wichtig. Also ich hatte mal kürzlich eine Veranstaltung mit Erstsemestern. Wenn die gar nicht das Gefühl gewinnen können, zum einen ihren Prof getroffen zu haben oder die anderen Assistenten, auch die Mitarbeiter oder auch ein Gefühl für eine Uni, für eine Hochschule, dann ist es wahrscheinlich rein online zu studieren extrem schwierig, damit klarzukommen. Und ich hatte tatsächlich in einem Master Gesundheitsförderung, da hatte ich eine Kommilitonin, die fing bei uns an und die hat mir geschrieben, dass sie mit diesem Einstieg rein online bei uns in das Masterprogramm nicht zurechtkommt und sich anders orientiert hat.
Ja, das kann ich glauben. Lieber Axel, ich danke dir für das Gespräch. Ich fand es sehr aufschlussreich und ich freue mich schon am 24. Juni. Um 15.30 Uhr machen wir zusammen eine kleine Vorlesung. Da hoffen wir auf sehr viele Zuhörer und ja, danke dir nochmal für heute. Bis zum 24. Juni. Alles klar, danke. Tschüss.
Ganz herzlichen Dank. Tschüss.
Der Podcast wird präsentiert vom Medhoch 2 Verlag. Gemeinsam mit dem Verlag habe ich eine 10-teilige digitale Ringvorlesung #Corona initiiert. Alle Interviewpartner unseres Podcasts sind als Referenten dabei und werden dort sehr viel ausführlicher auf das jeweilige Thema eingehen. Auch Sie sind herzlich eingeladen, an den digitalen Vorlesungen teilzunehmen und mit den Experten im Anschluss an das Eingangsstatement zu diskutieren. Wie das geht, erfahren Sie unter www.medhoch2-online-akademie.de www.medhoch2-online-akademie.de.